Herzlich willkommen zum Podcast der Theologischen Hochschule Elztal. Glauben, Denken, Handeln.
Ich begrüße euch herzlich zu einer neuen Folge Glauben, Denken, Handeln, dem Podcast der Theologischen Hochschule Elztal. Mein Name ist Dana Jansen und ich sitze heute hier mit Oliver Pilney, Professor für Praktische Theologie. Schön, dass du da bist, Oliver.
Hallo Dana, ich freue mich hier zu sein.
Bevor wir gleich richtig in unser Thema einsteigen, möchte ich eine kleine Bestandsaufnahme machen. Es ist Anfang März 2023. Es ist wunderschönes Wetter draußen, die Studierenden haben Semesterferien und einige von ihnen sitzen in der Bibliothek, schreiben ihre Paper oder sind auch im Praktikum, in Gemeinden oder in irgendwelchen Organisationen unterwegs. Und wir sitzen heute hier zusammen im Büro und nehmen eine Podcast-Folge auf. Wenn wir jetzt 3 Jahre zurückspulen würden auf März 2020, dann wäre das gar nicht so selbstverständlich. Und ich weiß nicht, Oliver, ob du dich noch daran erinnern kannst, was bei dir vor 3 Jahren so passiert ist, als die ganzen Corona-Regelungen angefangen haben, wirklich aktiv zu werden und Kontakte gar nicht mehr so selbstverständlich wurden.
Also auf den Tag genau erinnere ich es nicht, aber diese Phase bis dahin, da habe ich schon noch ein paar Dinge vor Augen. Also ich meine, es war das Wochenende Mitte März, als dann der Vorhang runterging und sozusagen über Nacht die ganzen Regelungen gegriffen haben. Ich weiß noch, dass ich Ende Februar mit anderen Leuten auf dem Willow-Kongress in Karlsruhe war.
Da war ich auch dabei.
Und da tauchte dann der erste Corona-Fall auf und dann ging das alles los und der Kongress wurde tatsächlich abgebrochen. Wir haben in Windeseile den Stand abgebaut und sind dann nach Hause gefahren und da ahnte man das schon, dass das Elend auf uns zukommt. Aber genau, was jetzt am 1. März war, das weiß ich jetzt gerade nicht mehr. Aber es war eine sehr, sehr, sehr spezielle und emotionale Zeit und irgendwie hatte man so das Gefühl, man läuft vor eine Wand und in irgendwas Dunkles hinein, was man noch nicht kennt.
Ja, absolut. Also habe ich gerade auch schon gesagt, ich war mit bei dem Willow-Kongress mit dabei und für mich war das alles absolut unwirklich. Also was da alles passiert, konnte ich irgendwie gar nicht so richtig wahrnehmen. Und ja, also ich erinnere mich auch noch daran, dass meine Schwiegereltern waren zu Besuch und die waren an dem Wochenende da, wo diese Regelungen alle also wirklich strikter geworden sind und die kommen aus Süddeutschland und hatten dann Angst, dass sie nicht mehr zurückfahren dürfen. Und ja, also einfach diese Situation, wenn ich jetzt so zurückdenke, ist auch schon wieder so weit weg, aber doch gar nicht so lange her. Und genau das soll auch unser Thema sein. Ne? Also manche Dinge sind irgendwie auch schon wieder so normal geworden. Heute Morgen habe ich auch gehört, dass die Maskenpflicht, glaube ich, fast überall aufgehoben wurde. Das heißt, wir kehren irgendwo zurück in etwas, was sowas wie eine alte Normalität ist, also ein Leben vor Corona. Und diese Frage wollen wir uns heute auch so ein bisschen in Bezug auf Gemeinden stellen. Geht das eigentlich? Also können wir einfach so zurück auf Anfang und alles auf Anfang stellen und Gemeinde wieder leben wie vor Corona? Oder hat diese Pandemie doch Auswirkungen mit sich gebracht? Und genau, das ist heute unser Thema und ich freue mich, Oliver, dass ich mit dir darüber reden kann. Denn du hast im Sommersemester 2022 ein ganzes Seminar dazu gegeben. Und meine erste Frage an dich ist, wie bist du darauf gekommen, abgesehen davon, dass das Thema absolut aktuell war zu dem Zeitpunkt und natürlich auch viele Gemeinden beschäftigt hat. Aber was ist so deine persönliche Motivation mit dahinter gewesen, so ein Seminar zu machen?
Das war die Zeit und die Relevanz des Themas. Das war auch meine persönliche Motivation. Ich bin ja im Bereich der praktischen Theologie unterwegs und beschäftige mich da unter anderem mit solchen Fragen, die in den Bereich der, man nennt das jetzt in der Theologie, Kirchentheorie gehören, also die danach fragen, welche Gestalt so die sichtbare, erfahrbare Kirche braucht, um den Herausforderungen der Gegenwart irgendwie gewachsen zu sein. Und in der Zeit war das ein Riesenthema und mir war irgendwie klar, da vollziehen sich Umbrüche, die an den Gemeinden nicht spurlos vorübergehen. Und das hat nicht nur praktische, sondern das hat auch theologische Implikationen. So. Und das wollte ich aufgreifen, mich damit auseinandersetzen, für mich selber überhaupt erstmal sozusagen die Chance ergreifen, mich mit dem Thema richtig zu beschäftigen und dann mit so einer Seminargruppe an ein paar Themen zu arbeiten. Das war meine Motivation und wir müssen ja immer für unser Vorlesungsverzeichnis dann Ausschreibungen erstellen. Das war sozusagen im Winter 2020/21 und ich, 21/22 und ich war ganz mutig und habe mich, glaube ich, dann zum 5. oder 6., 7. Mal geirrt mit meiner Prognose. Ich habe dann gesagt, ich nenne das Seminar Gemeinde nach Corona. Das war natürlich ein Schuss in den Ofen, war überhaupt nicht nach Corona. Aber es tauchte da schon die Frage auf, was ist denn eigentlich, wenn diese Pandemie irgendwann, und das wurde ja absehbar, irgendwann in eine Phase kommt, wo man dann wieder normaler damit umgehen kann. Mhm. Ja, was bedeutet das eigentlich? Das war so meine Motivation, ja.
Okay. Ich habe mir euren Semesterplan auch schon mal ein bisschen angeschaut, aber magst du einfach nochmal erzählen, was waren eure Inhalte und welche Struktur hast du dem Ganzen auch so gegeben?
Ja, also die Themenfülle war riesig. Ich habe mich dann entschieden, ich wollte zumindest in einer Sitzung mal die große Frage nach der Deutung der Pandemie stellen. Mit der könnte man sich ja schon alleine ein ganzes Semester befassen, weil es ganz viele Äußerungen gab in der Zeit, kirchenleitend, auch ein paar theologische Texte und so. Da gibt es einen interessanten Aufsatz, den kann ich auch verlinken, da findet man einen Überblick, wer sich da nochmal mit beschäftigen will. Eine Sitzung haben wir uns damit befasst und dann sind wir weitergegangen und haben das ganze große Thema der Digitalität angeguckt. Also was bedeutet eigentlich diese digitale Veränderung für Gemeinden? Kann man geistliches Leben digital gestalten? So kann man Abendmahl digital feiern? Unsere Gemeinden haben das ja einfach gemacht, wie wir so sind, pragmatisch und so. Das ist ja auch gut. In anderen Konfessionen hatte man größere Anlaufschwierigkeiten und bleibende Fragen. Dann haben wir haben eine ganze Reihe von Gästen eingeladen. Jan Stangenberg war da, Klaus Schönberg, Friederike van Orschott, eine systematische Theologin aus Heidelberg. Und dann haben wir uns mit so kirchentheoretischen Konzepten befasst und haben auch mal die Frage nach dem seelsorglichen Umgang mit Anhängern von Verschwörungstheorien gestellt. Also so ein recht breites Spektrum, einmal so ein bisschen durch die verschiedenen Themen durch.
Wir können auch den ganzen Semesterplan gerne verlinken. Ja. Das heißt, alle, die Interesse daran haben, sich das anzuschauen, können sich das dann auch nach dieser Podcast-Folge gerne anschauen. Was hat dich am meisten beschäftigt? Also was war so deine Wahrnehmung von diesem Seminar? Was ist da auch für dich hängen geblieben oder was hast du da so für dich mit rausgenommen?
Also ich fand eigentlich alle Themen irgendwie total spannend und interessant. Und so eines meiner Mitnehmsel ist die Einsicht, dass die Pandemie sowas wie ein Katalysator für Entwicklungen gewesen ist, die ohnehin schon im Gange waren. Mhm. Also das ist, glaube ich, auch keine ganz neue Sache, das sagen ja andere auch. Aber die Deutung finde ich ganz überzeugend, dass man sagt, die Pandemie selbst ist natürlich eine Riesenkrise, so, aber sie befeuert Prozesse, die schon laufen. Also Katalysator in dem Sinne, ich habe das auch nochmal nachgeguckt, ein Katalysator ist ja ein Beschleuniger einer chemischen Reaktion, ohne sich selber aufzulösen. Das passt nicht ganz, das Bild, aber es beschleunigt Reaktionen, also Prozesse, gesellschaftliche Wandlungsprozesse, die ohnehin im Gange sind. Und dann führt es auch, glaube ich, zu bestimmten Auflösungserscheinungen. Also, dass man so den Eindruck hatte, Dinge brechen wirklich weg, ja, die verschwinden, sie sind einfach schlichtweg nicht mehr möglich. Und dann tauchte ja irgendwann auch dieses Stichwort von der neuen Normalität auf. Mhm. Ne? Also, was ist denn eigentlich das neue Normal? Wie geht das jetzt? Ja? Also diese Grundeinsicht, die habe ich mitgenommen und daneben habe ich eine ganze Menge an Details und Einsichten also gelernt und gehabt, von denen ich profitiere.
Und das jetzt auch zum größten Teil auf Gemeinderealität bezogen oder auf alles allgemein?
Also wir haben im Seminar vor allem Richtung Gemeinden gedacht. Ich glaube, dass manches von dem auch für andere Gesellschaftsbereiche zutrifft. Ne? Ja. Also wenn man jetzt in den digitalen Bereich guckt, wie selbstverständlich in der Arbeitswelt gewisse Dinge sind, wo vorher die Leute nur gesagt haben, na, das geht doch gar nicht. Ja? Man muss sich doch nach Hannover fahren, um sich zu treffen und eine Sitzung zu machen. Und heute überlegst du 5-mal, ob du da wirklich hinfährst und so. Lauter solche Sachen. Also ich glaube, dass eine Freundin erzählte mir jetzt, dass sie mittlerweile Coaching-Gespräche fast nur noch digital macht. Mhm. Ich weiß nicht, wer vor 5 Jahren gesagt hätte, wenn ich Coaching mache, dann muss ich doch neben dem Menschen sitzen und so. Und das hat sich selbstverständlich verändert.
Mhm. Ja, das habe ich auch so wahrgenommen. Also, dass vieles halt einfach umgestellt wurde. Ja. Und ja auch nicht alles davon schlecht ist. Also, dass man ja auch irgendwo neue Dinge kennengelernt hat oder gelernt hat, damit umzugehen. Was ja auch was Schönes irgendwie mit ist.
Ja, total.
Du hast es vorhin schon so ein bisschen anklingen lassen, dass ihr euch auch mit der theologischen Deutung der Pandemie auseinandergesetzt habt. Und jetzt einfach mal wirklich so ein bisschen, also auch als provozierende Frage vielleicht, muss man denn die Pandemie theologisch deuten? Was würdest du dazu sagen?
Ja, das ist eine spannende Frage. Also viele haben ja kritisiert, dass die Kirchen das nicht gemacht haben, beziehungsweise ganz schnell bestimmte Wege eingeschlagen haben. Also ja und nein. Also nein, man kann auch sagen, das ist eine Erscheinung von Krise und Krankheit, die wir immer schon im Verlauf der Menschheitsgeschichte haben. Man muss sich da jetzt nicht eigens zu einer Deutung aufschwingen. Und andererseits, ja, denn es stellt ganz schön viel in Frage. Also stellt die Gottesfrage einmal mehr, neben vielen anderen Katastrophen, die kann man stellen. Das haben wir nicht gemacht, das führt nochmal in ganz eigene Gefilde. Und man kann, und das haben wir gemacht, die Frage stellen, was bedeutet das denn eigentlich für die Kirche? Ja, so, sozusagen so eine Art Zeitdiagnose zu machen, in dem Sinne eine Deutung vorzunehmen, das finde ich schon wichtig und dem sollte man sich auch stellen, ja.
Ich habe in eurem Plan einen Text gefunden, wo ich auch so ein paar Thesen gefunden habe, die ich auch ein bisschen, also sehr steil auch fand. Und deswegen stelle ich jetzt einfach dir mal die Frage, was du dazu denkst.
Ja.
In dem einen Text habe ich eine Beschreibung gefunden, wo es darum geht, dass die leeren Kirchen ein Zeichen und ein Aufruf sein sollen. Was sagst du zu diesem Sinnbild der leeren Kirche? Und kannst du vielleicht auch ein bisschen was zu dem Kontext von dem Text erklären?
Ja, das kann ich gern machen. Der Text stammt aus der Feder von Tomáš Halík. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Das ist ein tschechischer Priester, also Katholik und Religionsphilosoph und Psychotherapeut, vielseitig aufgestellter Denker und Praktiker. Hat viele Bücher geschrieben und der hat, und das ist jetzt interessant, der hat am 2. April 2020 einen Text geschrieben, den wir miteinander gelesen haben, der den Titel trägt Christentum in Zeiten der Krankheit. So, und jetzt muss man sich nochmal so wie wir vorhin zurückbeamen und mal überlegen, was war denn? Ich am 2. April, da war man voll drin im Lockdown und man hatte das, was kein Mensch für möglich gehalten hat, halt diese leeren Kirchen. Ja? Also man durfte nichts machen, keinen Gottesdienst feiern, gar nichts. Und da hat er sich hingesetzt und hat einen kurzen Text geschrieben, in dem er eine erste Deutung vorlegt, so, ja, und eben sagt, dass was wir hier erleben, ist mehr als nur eine Station, das ist eine echte Zäsur und die leeren Kirchen deutet er, so das, was du jetzt zitiert hast, als ein Sinnbild, dass Kirchen dazu auffordert, darüber nachzudenken, was das bedeutet, fast so eine Art prophetisches Zeichen oder sowas, nämlich, dass er sagt, dass stellt etwas dar, was vielleicht die Kirche in Zukunft erleben könnte, nämlich, dass sie einfach leer ist. Und dann sagt er noch ein bisschen mehr.
Ja, ich fand das sehr interessant. Ich glaube, er hat irgendwo auch geschrieben, dass es wie eine Fastenzeit für die Kirchen ist und dass man die Zeit irgendwie dann nutzen soll, um nachzusinnen, wo man eigentlich hin möchte. Und du hattest, also es gab auch ein Zitat in dem Text, was ganz interessant ist, wo es dann auch nicht nur um dieses Sinnbild der leeren Kirchen ging, sondern wo auch Christus mit eingeschlossen wurde.
Ja.
Hast du das gerade vorliegen?
Ja, ich wollte noch zu dem anderen was sagen, weil er sagte, das ist eine Fastenzeit, das fand ich interessant. Er gehörte zu denen, die zum Beispiel gesagt haben, wir sollten jetzt nicht anfangen und Gottesdienste streamen. Also genau das Gegenteil von dem, was wir gemacht haben.
Ja.
Bei uns haben ja eigentlich alle Gemeinden, oder mehr oder weniger viele Gemeinden, schnell und toll reagiert und haben Technik installiert und so weiter, um Gottesdienste zugänglich zu machen, digital. Und da hat er gesagt, nee, nicht machen, aushalten und mal den Schmerz zulassen und mal fragen, was diese Situation für uns bedeutet. Finde ich auch einen interessanten Ansatz.
Ja.
Ja, das Zitat mit Christus lautet folgendermaßen. Er schreibt hier, ich lese das mal vor, Kardinal Bergoglio, also Papst Franziskus, zitierte einen Tag vor seiner Wahl zum Papst eine Aussage aus der Apokalypse. Christus steht an der Tür und klopft an. Er fügte hinzu, Heute klopft jedoch Christus aus dem Inneren der Kirche an und will hinausgehen. Vielleicht hat er das gerade getan. Und dann fährt er auf der übernächsten Seite noch fort und schreibt, wir sollen lernen, die Grenzen unseres Verständnisses von Kirche radikal zu erweitern. Es reicht nicht mehr aus, dass wir im Tempel der Kirche den Vorhof für die Heiden großzügig öffnen. Der Herr hat bereits von innen angeklopft und ist bereits hinausgegangen. Und es ist unsere Aufgabe, ihn zu suchen und ihm zu folgen. Boing.
Ja, meine erste Frage ist, wo ist er hingegangen?
Ja, wo ist er? Jetzt ist er weg. Ich finde solche Aussagen, also ich habe den Text jetzt schon mehrfach gelesen. Ich weiß nicht, vielleicht hören das hier auch manche zum ersten Mal. Und das sowas irritiert ja, ja. Und jetzt kann man das natürlich irgendwie ganz schnell auch wegerklären und so. Ich würde immer Mut machen, so die Irritation erstmal zuzulassen, weil da viel Energie drin ist, finde ich. Man muss sich auch hier nochmal klar machen, das schreibt ein Katholik, ne? Also ein Vertreter einer Kirche, für deren Selbstverständnis es entscheidend ist, dass an einer Stelle ein von einem Bischof geweihter Priester anwesend ist, dass er die Messe zelebriert, die Eucharistie feiert und dort ist Kirche und dort ist Christus real präsent sozusagen. Und jetzt sagt er, nö, der ist rausgegangen. Wo ist er hingegangen? Ja, Halleck sagt, er ist zu den Menschen gegangen und insbesondere zu einer Gruppe, die er die Suchenden nennt. So. Und also Menschen, die sich weder einer Religionsgemeinschaft zugehörig fühlen, noch strikte Atheisten sind, sondern einer großen Masse säkularisierter Menschen, die aber eine Offenheit für Spiritualität und Transzendenz haben. Und er sagte, mit diesen Leuten müssen wir in Kontakt kommen, weil das ist seine These, weil sich dort Christus befindet.
Ja, interessant. Also ich merke, dass ich mit dem Gedanken auch erst ein bisschen warm werden muss oder darüber auch nachdenken muss. Die Frage, die sich für mich dann auch stellt, ist, was ist denn mit unseren Gemeinden oder was ist mit den Menschen, die eigentlich in der Kirche sind oder waren? Und merken wir auch, dass sich bei unserem Gemeindemodell vielleicht irgendwie was verändert hat oder verändern müsste, damit es tragfähig ist?
Ja, wenn man jetzt sagt, das stimmt einfach so, was er schreibt, dann müsste man ja sagen, dann kann man die Türen zuschließen und ein Schild dranhängen und sagen, wir suchen unseren Herrn woanders, kommt, wir treffen uns jetzt, oder wie auch immer, ja. So. Also ich nehme die Aussage eher als Stachel, als bleibenden Stachel für etwas, was, glaube ich, ein großes Wahrheitsmoment hat, nämlich, dass sich kirchliche Veränderungsprozesse vollziehen. Die sind im Gange, die werden sich auch nicht aufhalten lassen. Das ist eine große Bewegung, das ist auch nicht neu, aber eine große Bewegung weg von einem Kirchentum der konstantinischen Wende, in der sich Volkskirchen ausgebildet haben und die das Christentum über viele Jahrhunderte, Jahrtausende hinweg die Mehrheit gestellt hat. Und diese Zeit, die geht zu Ende, sagen viele. Ich glaube, das ist tatsächlich so, zumindest in der westlichen Welt. Das westliche Christentum ist in einer Krise. Und der können wir uns auch als Freikirchen, finde ich, nicht entziehen. Und da würde ich jetzt deine Frage einordnen. Was bedeutet das für unsere Gemeinden? Glaube, dass wir uns diesen Veränderungen stellen müssen und dass wir uns diese Frage zulassen müssen, jenseits bestehender Formen uns auf die Suche zu machen und zu fragen, wie kann, muss Gemeinde in der nächsten Zeit aussehen. So, ne? Ich bin da kein Anhänger von irgendwelchen Konzepten, aber ich glaube, diesen Stachel zuzulassen, sich von dem pieksen zu lassen und sozusagen jetzt nicht wieder automatisch in so eine Routine zu verfallen, all das einfach weiterzumachen, was man vor 2020 gemacht hat. Das ist an der Stelle, glaube ich, ein ganz entscheidender Gedanke.
Ja. Ja, und auch das, was du vorhin auch schon gesagt hast, also dass die Pandemie als Katalysator gedeutet werden kann, aber dass vielleicht manche Entwicklungen trotzdem stattgefunden hätten, auch ohne Pandemie. Und dass wir da diese Frage haben, wie gehen wir mit unseren Gemeinden um oder mit unserem Gemeindemodell um und wie wollen wir Gemeinde leben oder können es auch leben? Und wir haben ja auch vorhin ein bisschen darüber geredet, dass sich durch die Pandemie ja auch neue Türen geöffnet haben, wie zum Beispiel die digitale Welt, die ganz anders genutzt wurde. Und das habt ihr sicherlich auch im Seminar behandelt, aber vielleicht auch deine persönliche Meinung. Welche Stärken und welche Schwächen siehst du dort?
Also ich sehe ganz viele Möglichkeiten im Bereich des Digitalen. Und weil wir dadurch unsere Reichweite vergrößern, weil wir Partizipationsmöglichkeiten erschließen, die es vorher so nicht gab. So, und das finde ich ist ein Riesenvorteil. Herausforderung ist, dass es etwas verstärkt, was in unserer Kultur ja ganz stark ist, nämlich eine Form von einem Hyperindividualismus, der sich die Dinge sucht und sich der Dinge bedient, die er gerade so braucht für das eigene Wohlbefinden. Und das macht das Digital natürlich leichter. Ich kann mich reinklicken, ich kann mich rausklicken, ich kann mir das angucken oder so. Und das ist sicherlich die Herausforderung. Aber das werden wir nicht wegkriegen. Das ist einfach so. Ja. Ich glaube, dass die Herausforderung jetzt darin besteht, auch auf der in der digitalen Welt sozusagen mit dem ganzen Leben anzukommen. Also mein Eindruck ist im Moment so ein bisschen, dass viele Gemeinden das Digitale als so eine Art digitale Litfaßsäule nutzen. Ne? Man macht da halt Ankündigungen, man postet da was, hier findet das und das statt. Aber ich glaube, die Frage ist, wie kann Digitales gemeinschaftliches und auch geistliches Leben ermöglichen? Und da gibt es durchaus Wege. Ja, so. Und ich habe schon auch von Gemeinden gehört, jetzt, also sie haben sich überlegt, den Livestream jetzt abzustellen, weil die Leute sollen jetzt wieder in den Gottesdienst kommen. Ne? So, und da dachte ich mir, ist vielleicht nicht so die beste Idee. Erinnerte mich so ein bisschen an die Erziehung meiner Kinder in der Trotzphase. Dann sagst du, komm her, und dann guckt einen das Kind an, dreht sich rum und läuft in die andere Richtung. Und so ähnlich könnte das auch passieren. Also ich glaube, die Dinge gehen nicht wieder weg. Ja? Und die Frage ist, wie nutzen wir sie so, dass Menschen teilhaben können, dass sie die Identifikation mit ihrer Gemeinde, die ja bei vielen da und ausgeprägt ist, dass sie die leben und gestalten können. Und dafür würde ich gerne die digitale Welt noch stärker entdecken.
Hast du während der Pandemie vielleicht auch Erlebnisse gemacht, die für dich prägend waren und wo du auch sagen würdest, es waren positive Erlebnisse, die in einem digitalen Raum stattgefunden haben?
Ja. Also einmal würde ich sagen, ein guter Stream ist auch so eine Erfahrung. Wenn er gut ist, das ist natürlich immer eine Frage der Geld, der Technik und des Geldes. Und ist vielleicht auch eine Frage daran, was einzelne Gemeinden stemmen können. Ne? Mhm. Und vielleicht müssen da Gemeinden doch mehr zusammen machen. Wobei der Stream natürlich auch immer so ein bisschen die Konsummentalität bedient. Mhm. Ja, das finde ich ist so die Gegenseite. Aber es finde ich bleibend gut, wenn ich mal weiß, ich bin unterwegs, ich will mal reingucken oder ich will zumindest die Predigt hören oder die Abkündigung oder so, dann kann ich nochmal reingehen. Das finde ich gut. Eine andere Erfahrung war, wir hatten eine Übung Spiritualität, wir, also Andrea Klimt und ich, und haben eine, das war ihre Empfehlung, wir haben eine Baptistengemeinde in Australien virtuell besucht. Die haben nämlich einen sehr ungewöhnlichen, für Baptisten ungewöhnlichen liturgischen Gottesdienst. Das war der Hammer, wie die das gemacht haben, sehr ausgefeilt. Kann man jetzt nicht so schnell beschreiben, muss man wirklich miterleben. Aber die Erfahrung, die mich wirklich umgehauen hat, war, dass sie das traditionelle Element der Sündenvergebung in diesen Gottesdienst eingebaut haben. Und dann erschienen also alle Teilnehmer der Reihe nach, waren dann plötzlich zu sehen, jeder für sich. Und der Leiter des Gottesdienstes sagte dann den Namen, Oliver, your sins are forgiven. Also Oliver, deine Sünden sind dir vergeben. Das hatte ich, glaube ich, bis dahin noch nie in einem baptistischen Gottesdienst gehört. Das hat mich wirklich bewegt, wo ich so dachte, wow, was für ein tolles Beispiel oder was für eine tolle Erfahrung und wo ich gemerkt habe, das geht, ja, und es erreicht. Es ist nicht nur digital, es ist nicht nur irgendwie halbe Wirklichkeit, es ist ganze Wirklichkeit. Ich war leiblich da und es hat mich erreicht und ja, bewegt mich.
Und das ja sogar über Nationalitäten hinaus erreicht, was ja auch irgendwie was Besonderes daran ist, dass man digitale Gottesdienste gemeinsam feiern kann. Ich finde das ein sehr schönes Erlebnis.
Hm, ich auch.
Ja, danke fürs Teilen. Also wir haben auf der einen Seite ja dieses Digitale, auf der anderen Seite aber ja auch unsere Kirchen vor Ort und auch das, was vor Ort ein Mehrwert ist oder was Kirchen vor Ort attraktiv macht oder attraktiv machen könnte. Was siehst du da als Potenzial oder vielleicht auch als Gefahren, ist vielleicht so, also falsch gesagt, aber irgendwas, wo du auch sagst, so dass, da müssten Kirchen vielleicht auch dran arbeiten in der Zukunft, weil wir eben nicht einfach alles auf Anfang zurückstellen können, sondern weil da eine Entwicklung angefangen hat, die wahrscheinlich auch weitergehen wird.
Ich glaube, dass wir alle miteinander in den Gemeinden über eine sehr grundlegende Frage nachdenken müssen. Nämlich, ich formuliere die mal so, warum gehe ich dahin? Mhm. Das mache ich jetzt ganz buchstäblich. Also warum mache ich mich, warum machen sich Menschen auf den Weg, um zum Beispiel einen Gottesdienst zu besuchen, daran teilzunehmen? Dieser Automatismus, glaube ich, der ist weg. Also das ist für mich, oder zumindest für nicht wenige, ist er weg oder er ist zumindest beschädigt. Diese Selbstverständlichkeit, mit der Menschen in ihre Gemeinde gegangen oder gefahren sind, um Gottesdienst und viele andere Dinge mitzuerleben, die hat irgendwie einen Knacks gekriegt, finde ich. Also das ist so unser Gemeindemodell. Wir sammeln die Hochverbindlichen, das können wir gut. Das ist aber auch das Modell, das es am schwersten hatte in der Pandemie. So, und deswegen, glaube ich, muss man diese Frage mal stellen. Was ist der Mehrwert von Veranstaltungen in analoger Nahpräsenz. Und ich glaube, da gibt es viele gute Gründe. Und die liegen vielleicht nicht auf der Hand und die sind uns nicht so nah, aber die muss man neu entdecken. Also zum Beispiel im Gottesdienst würde das für mich bedeuten, zu fragen, welche Erfahrungen können da Menschen machen? Ja, dass ein Gottesdienst nicht nur eine Veranstaltung ist, die die Region zwischen Haaransatz und Augenbrauen erreicht, so, sondern die den ganzen Menschen erreicht, leiblich, seelisch, konkret. Welche Erfahrung von Heil kann man machen? Kann man Menschen salben? Wo wird mit und füreinander gebetet? Was bedeutet es, auch einen Raum zu erleben? Jetzt nicht nur vor seinem Bildschirm da zu sitzen, sondern in einem Raum zu sein. Räume machen was mit Menschen. Also sozusagen die ganze Bandbreite nochmal abzuklopfen und zu gucken, wie können wir Erfahrungsräume gestalten, in denen Menschen mit ihrem Leben vorkommen und in denen sie auch geistliche Erfahrungen machen. Mhm. Das finde ich eine ganz entscheidende Frage. Ohne dass ich jetzt sofort die Antwort dafür habe. Ich nehme ja auch nur Ausschnitte wahr und aber die Fragen stellen und die Fragen gründlich bedenken, das halte ich für ganz wichtig.
Ich merke auch, bei mir sind eher Fragen als Antworten. Ein Gedanken, den ich auch gerade hatte, als du erzählt hast, war ein bisschen die Pandemie ist eine Herausforderung gewesen. Und in den letzten Jahren sind noch mehr Herausforderungen dazugekommen, auch die Jahre davor. Also es gibt immer Herausforderungen. Es gibt immer etwas, wo man nicht weiß, was kommt morgen oder wie sieht es in einem Jahr aus. Und auch mit dieser Unbeständigkeit irgendwie klarzukommen, auch als Kirche vor Ort, vielleicht Menschen auch einen Raum der Sicherheit irgendwo bieten zu können. Oder darauf vielleicht auch eingehen zu können. Ist vielleicht auch was vor Ort in Begegnungen mit der Leibhaftigkeit vielleicht irgendwie auch noch einfacher gestaltet werden kann.
Ja, bestimmt. Ich glaube auch, dass wir sind ja nun mal leibliche Wesen und zu der Leiblichkeit gehört auch, dass man sich zum Beispiel berühren kann, dass einen jemand in den Arm nimmt und so weiter. Das hat noch eine andere Qualität und Intensität als die leibliche Präsenz am Bildschirm oder leibliche Begegnung am Bildschirm, die medial da vermittelt ist. Und ja, es ist so, ne? Wir haben einen fürchterlichen Krieg. Wir haben das Megathema Klimakrise und das mischt sich zu einem unseligen Cocktail. Und frage mich auch so, wie meine Kinder, die jetzt 16 und 18 sind, die mit welchem Lebensgefühl die so in ihr junges Erwachsenendasein starten. Das ist ein anderes, als ich Anfang der 90er hatte. So.
Ja,
Und wenn Gemeinden, wenn das gelingt, dass Gemeinden das Signal senden, hier ist ein Ort, in dem das eine Rolle spielt, in dem das bedacht wird, in dem das überhaupt erstmal Raum findet, und irgendwie dann auch bearbeitet wird, geteilt wird. Ich glaube, das ist eine Riesenchance.
Ja, das glaube ich auch. Ich muss gerade noch mal an den Anfang zurückdenken, als du erzählt hast, dass eine Bekannte von dir Coach ist oder Coachin ist und vieles auch mittlerweile über digitale Medien macht. Und ich habe irgendwo ein Zitat gelesen, wo drin stand, das Analoge dient der Information. Transformation entsteht nur durch das, was sozusagen direkt passieren kann. Und ich finde, das widerspricht dem irgendwie nochmal so ein bisschen. Also anscheinend, wenn selbst auch Menschen aus der Branche, wo es viel um Persönlichkeitsentwicklung geht, was ja auch was mit Transformationen irgendwo zu tun hat, das Digitale auch dafür nutzen, ist es vielleicht was, wo wir eine Mischung finden dürfen und auch wissen dürfen, dass Gott alles nutzen kann. Aber dass das Digitale nicht die Kirchen vor Ort aufhebt. Auf jeden Fall ist das jetzt, stand jetzt so mein Eindruck auch von unserem Gespräch, dass beides irgendwo gut sein kann, aber dass es sich nicht irgendwie gegeneinander wirklich ausspielen lässt.
Genau, das sollte man nicht machen. Ich glaube, das ist so, beides hat ist gut und beides hat seine Berechtigung. Und natürlich ist das leibliche Erleben vor Ort das ursprüngliche, würde ich mal sagen. Es ist auch die intensivste und höchste Form. Aber das andere ist eine volle Realität. Und gerade für junge Menschen sind digitale Communities ein echter Lebensfaktor. Ja, so. Und das ernst zu nehmen und danach zu fragen, wie man das nutzen kann, das halte ich für ganz entscheidend. Mhm. Es gibt jetzt auch echte Vorteile solcher digitalen Communities, dass wenn ich zum Beispiel umziehe, was Leute ja in unserer Welt ständig und manchmal oder regelmäßig tun, so eine digitale Community kannst du mitnehmen. Mhm. Ja? Egal, ob ich jetzt hier in Berlin bin oder in Frankfurt oder in München, denn ich kann mich mit denen verständigen. Das hat neulich mal jemand gesagt, ist eigentlich banal, ja, aber dachte ich, ja, da steckt ein echtes Wahrheitsmoment drin. Ja? Meine Ortsgemeinde, die lasse ich dann, oder auch andere Freundschaften, die lasse ich, aber solche digitalen Verbindungen, die kann ich mitnehmen, egal wohin.
Ja, also ich glaube, da sind wir noch in einem Prozess oder auf einem Weg, wo wir herausfinden werden in den nächsten Jahren, was Bestand hat oder wie es auch weitergeht und wie sich Dinge da auch weiterentwickeln und wonach Menschen auch wirklich Hunger und Sehnsucht haben. Ja. Das kann ja auch wieder mehr in die Richtung kommen, dass Menschen sich wünschen, wirklich vor Ort in einer Gemeinde zu sein und das wieder mehr vor Ort auszuleben. Also ich bin auf jeden Fall gespannt, einfach so, wie sich die Entwicklung vielleicht in 3 Jahren dann zeigen wird. Ja. Und das würde ich jetzt auch gerne so direkt in unseren Abschluss mitnehmen und dir vielleicht auch direkt einmal so eine Frage stellen. Sowas, was ich gerade auch schon gesagt habe. Wir stellen uns jetzt einfach mal vor, es ist 2030, das Jahr 2030, von mir aus auch März 2030, damit wir das immer in sauberen Abschnitten haben. Wenn du aus diesem Jahr zurückblicken würdest auf die Jahre 2023, also ab jetzt, bis zum Jahr 2025, also die unmittelbaren Jahre nach der Pandemie. Was würdest du sagen, worauf hätten Gemeinden in der Zeit den Fokus legen sollen?
Ich würde erstmal empfehlen, nicht dem Drang nachzugeben, in alte Gewohnheiten zu verfallen oder ausschließlich in alte Gewohnheiten zu verfallen. Also, weil wir erleben einen riesen Veränderungsprozess und das ist immer schmerzhaft. Und ich merke das so, man spannt so einen Bogen, ja, und die Gefahr ist, wenn der Punkt dann da ist, dass man merkt, oh, jetzt ist zu viel, dann lässt man los und dann schnallt das einfach wieder so zurück. Ne? Und das passiert, glaube ich, gerade zum Teil so. Und also dem nicht nachgeben und umgekehrt sich fragen, was sind eigentlich unsere Lernerfahrungen? Was sind unsere Learnings auf Neudeutsch? Was nehmen wir mit? Da habe ich jetzt auch keine fertige Liste, ja, aber ich glaube, das können auch sehr unterschiedliche Sachen sein. Auf der technischen Ebene kann man das, glaube ich, relativ schnell sagen. Ne? Gemeinden sind technisch viel fitter geworden und so weiter. Und jetzt so auf Bundesebene zum Beispiel ist es klar, viele Sitzungen finden nicht mehr. Man fährt nicht mehr einfach einen Tag für irgendeine Sitzung irgendwo hin, sondern das geht digital. Das ist relativ simpel. So, aber jetzt mal auch mal zu fragen, in einem theologischen Sinne, was haben wir gelernt davon? Was nehmen wir mit? Etwas, was ich mitnehme, ist, so auf der theologischen Ebene, dass ich für mich sage, ich glaube, Gemeinden brauchen ein echtes, stabiles Standbein. Also Formen geistlichen Lebens, die gefüllt sind und nahrhaft die Menschen nähren, die auch Stabilität vermitteln, die zur Ruhe kommen lassen, die Vertrauen schaffen, wo nicht immer permanent alles anders ist und so, sondern Orte der Ruhe, eine Quelle, aus der man schöpfen kann. Ja, das, also das braucht man, und auf der anderen Seite, und dann komme ich vielleicht auch nochmal auf den Halleck zurück, brauchen Gemeinden ein echtes Spielbein und nicht so ein Pseudo-Spielbein, wo man mal ein bisschen ausprobiert, sondern wo man jetzt echt Dinge wagt, experimentiert und sagt, wenn Christus auch, ich sage jetzt mal, auch da draußen ist, dann müssen wir da auch hin. Und dann müssen wir aufhören damit, einfach nur danach zu gucken, wie optimieren wir unseren Betrieb, sondern wie können wir in diese Spur uns einspuren, die Jesus vorgegangen ist. Das wäre so für mich ein Lerneffekt. Mhm. Ich merke selber, wenn ich das so sage, dass das hat auch immer eine Abstraktion, aber ich habe eine tiefe Skepsis gegenüber allen Gemeindeentwicklungsprogrammen in mir, die mir irgendwelche 3-, 5- oder 7-Punkte-Programme empfehlen, die wir jetzt machen müssen. Ich glaube, im Nachdenken darüber, über solche Fragen, kommt man, glaube ich, einen Schritt weiter. Mhm. Hoffe ich.
Ja, ich hoffe es auch. Und das ist auch einfach eine Einladung an alle, die uns gerade zuhören, sich diese Fragen vielleicht auch zu stellen oder vielleicht auch als Gemeinde oder Gemeindeleitung zu stellen. Und da wir schon bei Fragen sind, möchte ich dir direkt oder euch allen noch eine zweite Frage stellen, nämlich, wenn ich träumen darf oder du träumen darfst, was ist deine Hoffnung für die Kirche der Zukunft?
Meine Hoffnung für die Kirche der Zukunft ist, dass es ihr gelingt, die echten Fragen und Themen zuzulassen, sich nicht zu zerstreiten über Nebenthemen, Ordnungsfragen und was es da so alles gibt, mit denen wir uns so gerne beschäftigen. Das ist meine Hoffnung. Also wirklich sich dem Leben zu stellen und sich den Dingen zu stellen, die für Menschen wichtig sind, die für sie existenziell relevant sind. Mhm. Und darauf, Antworten geben finde ich immer so doof, weil wir müssen nicht auf alles Antworten geben. Aber wenn wir diese Dinge zulassen und zum Thema machen, dann gewinnen sie an Bedeutung und dann gewinnt der Glaube für diese Lebensfragen an Bedeutung und dann kommt, ist Gott in diesen Lebenssituationen zu finden. Wenn wir sonst suchen Menschen das woanders und sie finden auch Antworten woanders, ja reihenweise, das sieht man ja. Okay. Aber sag mal so, diese Hoffnung ist auch von einem tiefen Vertrauen getragen, weil ich glaube, dass die ganz gewöhnlichen Gemeinden der Ort sind, an denen Gott präsent ist. Also da würde ich dem Halleck auch widersprechen. Da habe ich auch nochmal für mich so ein bisschen gebuddelt und gegraben und so und habe noch einen ganz anderen schönen Text gefunden von Alan Roxburgh. Das ist ein kanadischer Theologe aus dem Bereich der missionalen Theologie. Der hat, ich lese jetzt nochmal einen Satz vor, der hat in einem Buch über missionale Leiterschaft hat er Folgendes geschrieben: In unseren wenig spektakulären, fehlbaren Gemeinden können Orte entstehen, die zwar unbedeutsam scheinen, an denen Gottes Geist aber Bedeutsames schafft. Mhm. Und das finde ich ganz toll, das zieht sich durch seine Texte durch, dass diese ganz gewöhnlichen Gemeinden Orte der Gegenwart Gottes sind, wo etwas Neues aufbricht. Und das will ich jetzt nicht nur so sozusagen aus Trotz, sondern auch aus tiefer Überzeugung glauben und darauf vertrauen, weil das, glaube ich, auch Teil der biblischen Erzählung ist, ja? dass sehr vorläufige, gebrochene Menschen, sehr überschaubare kleine Gemeinschaften die Orte waren, an denen das passiert ist. Und das ist nicht nur eine Sache der Vergangenheit, sondern auch der Gegenwart und der Zukunft.
Das finde ich sehr schön. Also es berührt mich gerade auch. Und wenn ich das von mir aus sagen würde, dann würde ich auch sagen, ich hoffe darauf, dass Gemeinden Orte der Gegenwart Gottes sind und dass es Orte sind, wo Menschen heilsame Begegnungen haben können und wo sie wirklich mit allem, was sie sind und was sie mitbringen, kommen können und eine Erfahrung machen können, die eine Tiefe und eine Echtheit mit sich bringt. Und ja, ich finde, Hoffnung ist auch was, also wenn ich Kirchen etwas wünsche, dann wünsche ich ihnen auch, dass sie die Hoffnung behalten. Weil ich glaube, dass Hoffnung haben Stärke geben kann, also einem helfen kann, irgendwie auch weiterzumachen. Und ich glaube, keine Hoffnung haben ist wirklich schlimm. Also wenn wir als Kirchen keine Hoffnung haben oder als Christen keine Hoffnung mehr haben, dann ist es wirklich was, was, glaube ich, auch sehr tragisch sein kann. Und deswegen wünsche ich uns Hoffnung und Vertrauen. Und ja, dass wir darauf vertrauen können, dass was Neues kommt, was Neues entsteht. Ich habe mir aus dem Text von dem Halik. Der Text ist vor 3 Jahren entstanden, ja. Am Anfang der Pandemie, auch in der Fastenzeit. Und der hat immer wieder auch auf Ostern angespielt. Und das ist was, was mich irgendwie heute auch nochmal neu berührt hat. Also er sagt, dass wir die österliche Zeit auch als einen Aufruf nehmen können, dass wir uns nach einem neuen Suchen nach Christus aufmachen können. Und dadurch, dass wir jetzt gerade ja wieder in einer ähnlichen Zeit sind, also wir gehen auf Ostern zu, würde ich das gerne auch einfach uns nochmal mitgeben, diese Suche nach Christus und auch diese österliche Botschaft von der Auferstehung, also diese Hoffnung auf Auferstehung und Hoffnung auf neues Leben, ist was, was mich irgendwie nochmal neu ermutigt hat, auch einfach so in Bezug auf das Thema, worüber wir heute geredet haben.
Dem ist nichts hinzuzufügen. Das sehe ich ganz genauso.
Dann würde ich sagen, schön, dass wir dieses Gespräch heute haben konnten und danke allen fürs Zuhören und noch einen schönen Tag.
Tschüss.
Bis zum nächsten Mal.